die Faust, wir werden nie aufhören zu rebellieren. Thomas Beuter, der Mann mit der Botschaft. Finanzbildung für alle, keine Fallen mehr.
Hallo ihr Lieben, ein Livestream am 1.4., kein April-Scherz, tatsächlich live heute am Montag, komische Uhrzeit, dann ist noch Ostermontag, ja, alles etwas ungewohnt und mir ist schon ziemlich klar, dass dieser Livestream jetzt heute wahrscheinlich mehr oder weniger ja, unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, ja, weil einfach keiner wusste, dass ich einen Livestream mache, ne? Obwohl, wenn ich es da in den Chat sehe, sehe ich dann tatsächlich auch noch Leute, die dabei sind. Der Domi aus Hessen ist dabei, der Heribert ist dabei, aus dem rheinischen Vorgebirge. Und der James ist dabei, ja, wunderbar, da bin ich ja nicht alleine und wir können ein paar Themen gemeinsam besprechen. Ja, normalerweise sage ich ja vorher Bescheid, wenn ich den Livestream mache. Der war mehr oder weniger aber auch geplant als überraschender Livestream, weil ich hier die Technik teste. Hier unten ist irgendwie grün, ne? Aber gut, ist egal, das sind Kleinigkeiten jetzt, ne? Am Ende will ich eigentlich nur wissen, ob der Livestream gut läuft, ob der sauber läuft, ob der jetzt irgendwie hakt. Ob ihr mich gut versteht, ja, also gerne mal ein kurzes Feedback im Chat für diejenigen, die dankenswerterweise heute dabei sind. Seht ihr mich gut? Hört ihr mich gut? Läuft das Ganze ruckelfrei? Ne, weil mehr oder weniger ist das hier eine Generalprobe für morgen Abend um, wann hat man angesetzt? 19 Uhr. 19 Uhr mit dem Matthias Schmidt, ja, ein ganz interessanter Gast bei mir auf dem Kanal. Ja, ich denke, einige von euch kennen den auch. Und da ist live, ne? Wir sind live morgen Abend und ihr seid hoffentlich auch morgen live dabei. Da sind auch bestimmt einige mehr dabei, denn wir wollen ja mit euch gemeinsam verschiedene Themen besprechen, ne? Also es geht dann um Geldanlage logischerweise. Es geht aber auch bestimmt etwas verstärkter auch in den Bereich Einzelaktien, weil der Matthias Schmidt, ihr könnt ja mal schauen auf seinem Kanal Finanzgeschichten, da geht es schon relativ viel um das Thema Einzelaktien, ne? Und sogar kleinere Einzelaktien, ne, Nebenwerte. Ich sag mal jetzt Small Caps aus Japan. Ja, wer kann da schon mitreden? Ich glaube, Matthias Schmidt kann es. Und wir können ihn da mit unseren Fragen etwas löchern. Ne? Das ist das, was morgen auf jeden Fall, denke ich, für einige ganz spannend und interessant ist. Ja, im Chat sehe ich, dass alles tipptopp ist. Das freut mich sehr. Danke, Heribert. James schreibt mir, alles okay. Domi, ja, super. Nee, klasse. Und der Domi schreibt schon was zu Matthias, der ist kompetent. Also, ne, ihr wisst ja, ich lade ja nicht jeden hier ein, ne, sondern nur kompetente Leute, die uns da auch weiterbringen. Ich habe ein paar Themen natürlich auch dabei. Zunächst mal noch frohe Ostern an alle. Ja, ich hoffe, ihr habt alle Ostereier gefunden. Hoffentlich auch so schöne, wie ich jetzt hier abgebildet habe, ja, mit schönen Symbolen, ja. Ist natürlich KI generiert. Ich bin ja jemand, der mit KI ein bisschen rumexperimentiert und vielleicht hat der ein oder andere auch gesehen, das Trailer-Video zu diesem Livestream, das ist schon cool, ne? Das ist ein Lied gewesen, ja, ein Lied über mich und über investiert in Wissen, ja, und das ist auch von einer KI generiert, also ist total irre. Ich habe keinerlei Kreativität in dieses Lied mit eingebracht, das wurde einfach von der KI so komponiert, ne? Das ist absolut verrückt. Okay, schauen wir nochmal rein, was für Themen ich heute dabei habe. Ich habe es ja auch schon ein bisschen angeteasert. Ja, das auch, ne? Ganz klares KI-Bild aus meinem letzten Newsletter. Ihr könnt die alten Newsletter, wenn ihr sie nicht gelesen habt, auch in einem Archiv nochmal nachlesen. Also der Newsletter ging gestern raus, meine ich, gestern war er, genau. Und er symbolisiert eben die Tatsache, dass die Schokoladenpreise so extrem hoch sind. Ich kann es so genau gar nicht erklären. Habe nur was gelesen von wegen Wetterereignisse, Dürreperioden. Und wenn dann alles zusammenkommt, dann auch vielleicht die Nachfrage steigt, ne, und das Angebot sich verknappt, dann schießen die Preise halt nach oben. Ne? Und das kann man eben ganz besonders stark im Moment am Schokoladenpreis, ja, passend zu Ostern, ablesen. Und deswegen das Bild, ja, die Idee, ja, wir können ja jetzt statt Gold, können wir ja auch genauso gut Schokolade irgendwo in den Tresor legen, ne, weil vom Wert her ist das alles ziemlich nach oben gegangen, ne. Aber so war es beim Holz vor kurzem auch noch, ja, da war auch die Nachfrage groß und das Angebot etwas knapper. Das wird sich alles im Laufe der Zeit auch wieder normalisieren. Trotzdem ist das aktuelle Preisniveau deutlich höher. Das ist ein Höchstpreis der letzten, ich glaube, 25 Jahre sogar. Und das ist dann schon eben heftig. Ja, das ist jetzt auch ein Thema, das wird jetzt so ein bisschen stärker diskutiert im Moment. Am Ende ist es auch ein Thema, das ich ja schon relativ lange auch immer wieder auf der Agenda habe. Es geht um das Thema Influencer im Bereich Finanzprodukte. Und da war die Meldung, dass es eben ein Verbot geben soll. Ja, also Influencer haben sich als Werbeträger für verschiedenste Produkte etabliert, das ja schon lange. Und nicht immer ist das seriös, auch das ist ja bekannt. Einige Branchen sollen nach Willen der Grünen jetzt europaweit für sie entfallen. Und unter anderem geht es da auch um die Finfluencer, ja, also alle, die im Finanzbereich influenzen, ja, also streng genommen irgendwie natürlich auch ich. Wobei, ich habe jetzt keine Monetarisierungsstrategie noch nie gehabt, dass ich euch irgendeinen Link anbiete, wo ihr jetzt dann eben irgendwas machen sollt. Also diese sogenannten Affiliate-Links. Sondern ich habe eigentlich so gut wie keine Monetarisierung hier. Aber ich mache es ja auch nicht hauptberuflich. Ne? Muss man ja auch dazu sagen. Die es hauptberuflich machen, müssen ja auch irgendwo verdienen. Ne? Ist ja auch ganz klar. Und dass es da manchmal auch etwas in die Richtung gehen kann, wo es unseriös wird, ist auch klar. Ich habe auch ein Beispiel noch dabei. Aber jetzt zurück zu dem Artikel. Da steht Folgendes drin. Rösner, also die von den Grünen, verwies auf Studien, die zeigten, dass gerade Kinder und Jugendliche sehr direkt von Werbung im Internet beeinflusst werden. Ja. Wir alle werden beeinflusst von Werbung. Sie wollen das essen und trinken, was ihre Vorbilder im Netz konsumieren. Und das sind mitunter ungesunde, besonders zuckerhaltige Lebensmittel oder Junkfood. Ja, sagte sie. Aber auch Erwachsene lassen sich von Influencern verleiten, zum Beispiel riskante Finanzprodukte zu kaufen. Ja, dabei würden viele geschädigt, die in die Falle fragwürdiger Empfehlungen tappen. Ja, also gerne mal in die Runde gefragt, wie sieht das bei euch aus? Ist das für euch ein großes Problem? Ich sehe das im Finfluencer-Bereich schon irgendwo kritischer, als wenn es jetzt um andere banalere Themen geht. Ja, wenn jetzt zum Beispiel irgendeine Hautcreme oder was empfohlen wird, dann ist es letztlich ja nie so groß, der Schaden. Ne? Beim Finanzbereich und die Finanzen, das sind ja Vertrauensgüter, wie man sagt, findet man die Qualität eben oftmals erst viel später oder kann man die überprüfen. Und dann ist es auch noch so, dass man ja meistens auch etwas größere Summen da auch investiert und eben bis zum Totalverlust da eben alles recht leicht möglich ist. Von daher ist es schon für mich nachvollziehbar, dass man drüber nachdenkt, das vielleicht etwas einzudämmen. Ja, ob man es jetzt komplett verbieten muss, das ist die große Frage. Ja, und Frederik schreibt da schon im Chat, mittlerweile switchen die alle zu Politik. Ja gut, die alle würde ich jetzt mal nicht sagen. Ne? Es gibt einen oder anderen, wo auf jeden Fall auffällig ist. Das ist ja dieser Aktie mit Kopf, der Kolja irgendwas und dann dieses Vermietertagebuch, was irgendwann mal tatsächlich ein reiner Kanal war für Vermietungen, ja, wie der Name schon aussagt, der komplett in die Politik-Ecke gegangen ist, weil es am Ende halt dann doch irgendwo auch ein Geschäftsmodell ist und im Finanzbereich wohl auch das eine oder andere Video, das leicht und schnell produziert ist, einfach nicht mal so richtig klickt. Ne? Da bin ich ganz froh, dass mir das eigentlich egal sein kann, da immer auf Teufel komm raus eine gewisse Klickzahl zu erreichen mit irgendwelchen Themen. Ich freue mich natürlich drüber, ja, aber wenn man davon leben muss und dann eben, das habe ich vor kurzem auch bei dem Kanal von hier von Mario Lochner gehört, die haben auch gesagt, es kriselt etwas in dem Bereich, es wird also weniger Aufrufzahlen gibt es und wenn jetzt beispielsweise der Beck oder der Komma zum 10. Mal als Gast da ist, dann klickt es halt auch nicht mehr so doll, ne? Weil die Leute haben das alles schon mal gehört, ne? Ist ja auch klar, ne? Dass das irgendwann nicht mehr so verlockend ist, sich das anzuhören oder anzuschauen. So, der Christian schreibt jetzt noch, dann sollte man aber parallel auch ein Provisionsverbot diskutieren. Hier gibt es den gleichen Interessenkonflikt. Ja, ich habe also noch was, ich habe auch noch was dabei zu dem Thema. Da müssen wir konsequent sein, denn die Beeinflussung findet ja nicht nur im Bereich der Finfluencer statt. Ne? Der Frederik schreibt, seh und hör nichts mehr. Ich hoffe, du meinst jetzt nicht mich. Seht ihr mich noch alle? Also ich kann nichts ausschließen. Ich bin hier in einer neuen Umgebung. Ich bin hier am neuen Rechner, also am anderen Rechner. Weil mein Büro, wo ich bisher mal war, wird ja im Moment ausgebaut, umgebaut, renoviert. Und da bin ich dann ich schätze mal, ab Sommer wird es da wieder dann die Sommer Night Editions geben, Livestreams aus dem neuen Büro dann. Ne? Ich zeige euch das auch noch, wie das dann aussieht. Und hier bin ich eher so in einer Übergangsphase jetzt in einem Büro. Und von hier aus mache ich morgen auch den Livestream mit dem Matthias. Ne? Ja, der Domi schreibt, Flo Farrell, ein mehr als fragwürdiger Zeitgenosse. Das ist ein Beispiel. Jemand, der mit großer Reichweite, ohne seine wahre Identität zu zeigen, das kommt erschwerend hinzu. Jeder, der mit seinem echten Gesicht, ja, mit seinem Namen, ja, dafür gerade steht, was er hier von sich gibt, der macht schon vieles mehr richtig, wie die, die das nicht tun. Ja. Und dieser Flo Farrell ist mir für mich auch absolutes Phänomen, warum da so viele Leute dem folgen, obwohl der noch nie sein Gesicht gezeigt hat und halt auch die abenteuerlichsten Empfehlungen hat. Ne? Und aber deswegen, der ist Influencer, ja, der beeinflusst die Leute. Der ist groß. Ne? Und da muss man natürlich schon kritisch auch hinschauen. Und das, ja, keine Ahnung, der sitzt in Dubai, was kann man dem schon verbieten? Frederick de Grey schreibt doch, Invest in Best kenne ich jetzt tatsächlich nicht. Ja, und bei Frederick geht auch wieder das Bild. Bei den anderen scheint kein Problem gewesen zu sein. Und das Phantom, okay. Kenne ich alle nicht. Was war da noch vor kurzem? Hatte ich auch nochmal einen entdeckt. Aber gut, ich komme jetzt nicht drauf. So, ich habe dazu auch eine relativ spontane Entscheidung, diesen Tweet hier gemacht. Und das war noch vor meinem neuesten Video, ja, wo ich sage, der FC Bayern macht im Moment, ja, ich sage jetzt hier etwas kritisch schamlos, Werbung für Krypto-Investments bei Bitpanda und influenced damit ja auch eine Menge Leute. Das habe ich auf X, Plattform X, habe ich das geixt. Ja, und ja, stelle halt die Frage, dürfen die das dann machen? Ne? Dürfen die das dann einfach so machen, wenn das jetzt Finfluencer nicht tun dürfen? Ja? Die Finfluencer sind ja teilweise da, die bieten ja noch mehr Hintergrundinformationen und der FC Bayern ist ja eindeutig auch eine Institution, die einen großen Einfluss hat, die viele auch irgendwo bestimmt erreicht, ja, mit dem, was sie sagen, was sie da ausdrücken. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere und vielleicht auch jüngere Mensch jetzt plötzlich sagt, okay, der FC Bayern hat da so eine Beziehung zu Kryptobörse, bietet sogar noch einen Krypto-Broker an. Und das heißt, das ist doch für mich eine sinnvolle Anlageform in Kryptos. Jetzt mal losgelöst von dem Bitpanda, ja, die machen ja Werbung konkret für Bitpanda, könnte ich ja einfach dadurch auf die Idee kommen, in Kryptos zu investieren. Ne? Und das finde ich grundsätzlich dann genauso fragwürdig, wie wenn es ein Finfluencer macht. Ne? Domi schreibt, bei Bayern muss es wohl schlimm aussehen, wenn man so weit sinkt und dafür Werbung macht. Also ich habe mich tatsächlich gewundert, dass man so krasse Werbung macht, ja, für so etwas eher Exotisches, ja, wenn sie jetzt für die Sparkasse das gemacht hätten oder für die Volksbank oder weiß der Geier, für irgendwas Konservativeres, dann hätte ich mich nicht so sehr gewundert wie bei Krypto, aber ich kenne nicht das Budget. Ich weiß nicht, was die bezahlt haben für die Werbung, also kann ja nicht günstig gewesen sein, ne? Das lässt dann ja auch zwei Schlüsse irgendwo zu, auf dem einen, ja, zum einen haben sie dann entsprechend hohe Margen, ja, also Bitpanda muss sich das ja erstmal leisten können. Gut, die haben auch vielleicht sich einen Kredit aufgenommen, ja, um diese Werbung zu bezahlen. Das kann nicht günstig gewesen sein. Ich möchte gerne wissen, was es gekostet hat. Aber da wurde der FC Bayern wohl schwach, ja, bei gewissen Summen wird man dann einfach schwach und sagt sich, okay, dann machen wir eben für Kryptowerbung, ne, und auch der Thomas Müller, wie viel Einfluss er da hat, hat mitgespielt, wurde auch da irgendwo auch vielleicht mit in die Verantwortung genommen, vielleicht auch Teil seines Vertrages, ja, er hat sich da also auch sehr stark engagiert für die Werbung, ja, er hat sehr prominente Rolle in der Werbung gespielt. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch gerne mal das Video von mir an zu dieser Werbung. Die Aufrufzahlen von dem Video haben mich erst ein bisschen enttäuscht, mittlerweile geht's, ist besser, weil ich dachte, das stoßt auf mehr Interesse. Also FC Bayern, Krypto, ja, Kryptobörse, Bitpanda, ist ja gerade so ein Thema, aber hielt sich in Grenzen, ehrlich gesagt. Ne? Aber ich fand es ganz gut, dass ich das aufgreifen konnte in der Kürze der Zeit, weil es mir einfach wichtig war. Ja, Fraggle, Fam, Zielgruppenwerbung, junge Leute 18 bis 24. Ja, wahrscheinlich, ne, wird es vor allen Dingen die auch interessieren. Und ja, mit dem Hintergedanken, ja, vielleicht hier schnell finanziell frei zu werden. Ne? Heribert, Bayern und Krypto. Pecunia non olet. Also ich hatte kein Latein, das musst du uns jetzt übersetzen, beziehungsweise jemand, der Latein nicht kann. Der Latein kann, sagt man, glaube ich, ne? Nicht lateinisch. Wenn es in der Bundesliga bei Bayern nicht so läuft, muss man andere Einnahmenquelle erschließen. Ja, ja. Genau. Die Frage ist halt immer noch, wie groß war diese Einnahmequelle? Okay, zu dem Thema Beeinflussung von Leuten. Ja, haben wir jetzt das eben mit dem Crypto-Broker und da habe ich mir einfach mal erlaubt, beim DFB mal nachzuschauen, was es denn da für Sponsoren generell gibt. Ne? Also auch die zahlen ja alle Geld. Ne? Und jetzt hat man sich hier beim FC Bayern hat man einen Crypto-Broker ausgesucht und bei dem DFB, der ja auch bestimmt einen großen Einfluss hat, gibt es auch den einen oder anderen Sponsor, naja, der nicht so einwandfrei vielleicht ist. Ne? Hier haben wir Bwin Sportwetten. Ne? Coca-Cola ist ja fast schon akzeptiert, aber ist ja letztlich auch nichts Empfehlenswertes. Für junge Leute insbesondere. Und dann nochmal Interwetten, ne? Fand ich auch nicht so toll. Und TikTok. Ne? Auch TikTok, was auch ein großes Übel, glaube ich, ist für junge Leute. Man vergeudet so viel Zeit auf TikTok und das nimmt ja auch noch erschreckend zu. Aber vom DFB in dem Moment ja auch abgesegnet. Ich will da jetzt gar nicht den Moralapostel spielen. Ne? Ist klar, die brauchen alle Geld, ja, und die zahlen halt die höchsten Summen. Aber wenn man schon wenn man die Kiste aufmacht von wegen Vorbildfunktion und hier bei den Finfluencern, ne, besonders kritisch vielleicht ist, muss man überall aber genauso kritisch mal hinschauen. Ne? Und ich finde, dass hier, da kann man drüber diskutieren. Wie kann es sein, dass der DFB für Sportwettenanbieter Werbung macht? Ne? Also da kann man doch wirklich als DFB sagen, weil das ist auch nochmal jetzt ein Thema, der DFB ist ja keine AG, ne? Das ist ein Verband. Und da kann man sich schon einmal über wirtschaftliche Interessen hinwegsetzen und kann sagen, die zahlen uns zwar ein Schweinegeld, ja, aber wir machen es nicht, weil es Sportwetten sind. Ja, wir wollen die Leute nicht zum Glücksspiel bringen. Ja, Domi schreibt, ich trinke sehr gern hin und wieder Coca-Cola, die Dosis macht das Gift. Ja, also ich bin auch Cola-Trinker hin und wieder und ich habe sogar Cola-Aktien. Ja, was sagt man denn dazu? Ja, also auch das habe ich, weil Coca-Cola ja am Ende ja nicht nur das ganz süße Getränk Cola hat, sondern ein ganzer Bauchladen von Getränken. Ja, also auch Mineralwasser, glaube ich, haben die mit im Angebot. Ja, zum dem Thema passt ja auch das Thema, fand ich eigentlich auch direkt irgendwo ein bisschen peinlich, dass man da sich aus der Politik, von der Politikseite her so sehr hineinhängt. Ja, und ich will hier gar nicht politisch werden, ne? Um Gottes Willen, ja, also keine Angst. Ne? Wir fangen noch nicht an mit Grünen-Bashing und so weiter, was ja sehr populär ist. Einfach nur ganz objektiv, und es waren ja auch Politiker verschiedenster Parteien, die sich da eingeschaltet haben. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ne? Da war ja eine große Aufregung. Adidas aus bei der Nationalelf. Ne? Für mich auch hier, klar kann der DFB sagen, wir verzichten auf, ich glaube, es waren 50 Millionen und gehen nicht zu Nike. Wir bleiben bei Adidas. Könnten die tun, ne? Grundsätzlich, weil sie eben als Verband da nicht ganz so reglementiert sind. Ja. Aber die Politik hat sich in dem Moment komplett rauszuhalten, weil sie greift letztlich irgendwo auch in die Wirtschaft ein. Ne. Denn Adidas und Nike sind beides AGs. Ja. Und diese AG schaut halt, wie sie bestmöglich Werbung macht für ihre Aktionäre am Ende. Und da sind alle dabei, da sind Deutsche dabei, nicht Deutsche, das ist völlig egal. Und da sollte man sich bei solchen Deals als, ja, als jemand, der mit einer großen politischen Verantwortung unterwegs ist, raushalten. Ne? Da hatten wir das aus der Bild-Zeitung, ja, US-Gigant ab 2027, neuer Ausrüster, Adidas überrascht. Die hätten ja auch können mehr bieten, ne? Also die Möglichkeit war ja wohl da. Wenn die 110 Millionen geboten hätten und Nike nur 100, dann wäre es ja auch für den DFB leichter. Oder beziehungsweise hätte ja auch der DFB sagen können, wir bleiben bei euch, wenn er gleichzieht. Ja, wenn er mit dem Angebot gleichzieht. Und der Habeck hätte sich halt mehr Standortpatriotismus gewünscht. Genau, James sagt ganz richtig, das ist einfach Marktwirtschaft. Ja, und da sollte man sich komplett raushalten. Man muss sich nicht immer raushalten, aber bei solchen Dingen auf jeden Fall. Domi schreibt noch, auf einmal will Habeck Patriotismus, sonst kann er damit nicht viel anfangen. Klingt demnach unglaubwürdig. Das Gefühl hatte ich auch. Es war einfach so eine Möglichkeit, man hatte das als Möglichkeit erkannt, den Leuten das vielleicht zu sagen, was die jetzt gerade hören wollten, ne? Weil es war ja für viele im Schock irgendwo, ne? Und viele haben halt auch wieder dann mit der Kritik, ne, dass die alle gar nur aufs Geld aus sind. Das hat ja denen in die Karten gespielt, ne? Und dann hat man vielleicht gedacht, als Politiker, jetzt kann ich ein paar Sympathiepunkte hier abräumen, weil das Thema ist ja für die eigentlich uninteressant, völlig unwichtig. Die haben ja bestimmt Wichtigeres zu tun. Und das waren einfach so ein paar Sympathiepunkte, die hat man da so liegen sehen, die wollte man da eben mitnehmen. Bilden lohnt sich sicher. Toller Name übrigens. Der wahre Skandal, Bitpanda, Sportwettensponsoren werden nicht kritisiert. Ja, das sollte man eben auch dann mit ins Augenmerk ziehen. Christian schreibt, das wirtschaftlich beste Angebot wurde genommen. Das ist aus meiner Sicht die Pflicht des Vorstandes. Alles andere wäre falsch. Die Pflicht wäre es, wenn es halt eine AG gewesen wäre, ja, im Sinne der Aktionäre. Hier hätte man schon auch davon abweichen können. Aber ich kenne ähnliche Beispiele, auch hier aus der Lokalpolitik hier im Saarland, ja, wo das Ford-Werk aus Saarlouis weg ist nach Spanien, weil sie eben dort günstiger produzieren können. Da wurde auch groß gejammert, ne, wie können die sowas tun? Und wir sind doch hier im Saarland alle sogar so nett zu euch gewesen. Das ist knallharter Kapitalismus und da kann man auch keinem einen Vorwurf machen. Das ist, das gehört zum Spiel, ne? Das ist einfach so. Ja, er hat sich da auch wieder relativ schnell, jetzt SPD in dem Fall, ne? Der Professor Lauterbach, Adidas soll nicht mehr Nationaltrikot im Fußball sein? Fragezeichen. Stattdessen ein US-Unternehmen. Halte ich für eine Fehlentscheidung, wo Kommerz eine Tradition und ein Stück Heimat vernichtet. Also er hält es für eine Fehlentscheidung und ich halte es für eine Fehlentscheidung, solche Postings abzusetzen, ne? Weil das absolut nicht in seinen Zuständigkeitsbereich gehört und er sich einfach da raushalten sollte. Er hat jetzt zwar hier auf dem Bild, das er wahrscheinlich unbedingt mal posten wollte, zu passender Gelegenheit, zwar ein Adidas-Shirt an oder eine Adidas-Trainingsjacke, aber bei den Schuhen bin ich mir schon nicht mehr so ganz sicher, ob das tatsächlich Adidas ist. Und der Fußball hier ist auch kein Adidas-Fußball, ne? Also von daher, und genau das geht in die Richtung, was jetzt hier dieses Posting vom Bayerischen Rundfunk auf den Punkt gebracht hat, ne? Hier, auch die Politik mischt sich jetzt in die Adidas-DFB-Debatte ein. Robert Habeck hätte sich mehr Standortpatriotismus gewünscht. Friedrich Merz findet die Entscheidung unpatriotisch. Also wir sehen schon, das gesamte politische Spektrum hat sich hier beteiligt. Ja, das war alles für die zu verlockend. Ja, was die Politik für Patriotismus hält. Adidas produziert zu 78% in Asien. Fast 90% der Mitarbeitenden werden außerhalb Deutschlands beschäftigt. Und etwas 86% der Aktionäre kommen aus dem Ausland. Ja, am Konzernsitz im Herzogenaurach wird vor allem Englisch gesprochen. Ne? Also solche Konzerne sind natürlich längst nicht mehr hier komplett in Deutschland verwurzelt, sondern sind halt einfach internationale Großkonzerne. So, wir hatten immerhin 19 Zuschauer, das ist doch wunderbar. Und das für so einen spontanen Livestream. Also, das war das Posting von dem Professor Walz und es geht um Flossbach von Storch. Ja, und Flossbach von Storch, da ist offenbar viel Emotion mit dabei. Ne? Also, er schreibt, was kostet eine Flossbach von Storch-Anzeige? Die Flossbach von Storch AG ist eine auf Vermögensverwaltung spezialisiertes deutsches Finanzdienstleistungsinstitut. Ja, also man muss schon sagen, die sind mittlerweile riesig. Ja. Derzeit wirbt Flossbach von Storch massiv in Wirtschaftszeitungen, Finanzmagazinen und so weiter. So auch ganzzeitig in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ja. So, und er schreibt eben hier, eine ganzseitige Anzeige in der FAZ kostet zum Beispiel 94.180 Euro, in der Zeitschrift Kapital 37.000 Euro. Dabei gilt, die Kosten von Flossbach von Storch schmälern die Rendite ihrer Kunden. So, da hat er noch ein schönes Video gemacht, das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Da bringt das auch nochmal auf den Punkt. Am Ende halt, naja, okay, die nehmen halt das Geld, das sie verdienen mit den Anlegern und geben es entsprechend aus. Da wurde dann eben ganz viel diskutiert. Ne, die können doch machen, was sie wollen mit ihren Einnahmen. Ja, es ist ja legitim und am Ende schmälert das jetzt auch nicht die Rendite direkt, sondern eher indirekt. Ja. Und das wurde eben hier heiß diskutiert. Hätte gar nicht gedacht, dass das so kontrovers diskutiert wird. Am Ende ist klar, und das ist auch mein Punkt, den ich hier gebracht habe, dass eben Flossbach von Storch am Ende aufgrund des hohen Voluminas, die haben ja in ihrem Multiple Opportunities Fonds, ich weiß es jetzt gerade nicht auswendig, wenn es jemand weiß, schreibt das gerne in den Chat, aber 20 Milliarden auf jeden Fall oder vielleicht sogar noch mehr. Und die hatten noch vor weniger Zeit nur 10 Milliarden. Ne? Das heißt, die sind wahnsinnig gewachsen und nehmen aber trotzdem noch die gleiche Kostenquote. Also die nehmen ja von den Anlegern jedes Jahr, ich sag mal, rund 1% fließt da ja letztlich als Einnahme aus den Fonds rein. Und das ist so viel mittlerweile gemessen am Volumen, dass man eben nicht mehr entsprechende Kosten hat. Also die Kosten, die man dem entgegensetzt, sind einfach nicht mehr in dem Verhältnis. Ja? Das heißt, man hat schon immer noch Kosten, aber die Einnahmen sind eben exorbitant gestiegen und die Kosten sind mehr oder weniger gleich geblieben. Es gibt gewisse Fixkosten bei Fonds, die muss man immer decken, aber die bleiben halt auch in der Höhe, bleiben die bestehen. Die wachsen eben nicht mit dem Volumen so mit. Und dementsprechend ist es hier so, dass man ja eigentlich mit den Kosten auch runtergehen könnte. Ne? Ich habe ja geschrieben, ich glaube tatsächlich, dass man bei Flossbach mittlerweile große Mühe hat, das viele Geld noch irgendwie sinnvoll auszugeben. Die Anzeigen sind da wahrscheinlich kaum die größeren Positionen, weil tatsächlich, das ist für die eine Summe, da lachen die herzlich drüber, paar 90.000, das ist wirklich nicht für die eine große Ausgabe. Ich habe dann einen Link noch hier mit reingepackt, wo drin steht, dass die eine neue Firmenzentrale planen in Köln, ne? Also da baut man eher eben mal eine neue Firmenzentrale in Köln, ja, und die wird wahrscheinlich prunkvoll ausfallen, ja. Deswegen sage ich halt, wäre es da nicht eher angebracht, die TER, also die Kostenquote in den Fonds zu senken, weil es einfach im Verhältnis zu den Kosten nicht mehr angemessen ist. Ja, und dann schreibe ich halt, das ist fast schon eine Frechheit, hier jedes Jahr steigende Erträge zu vereinnahmen, ohne die unnötig hohen Kosten für die Kunden endlich mal zu senken. So, auf der anderen Seite, die meisten Kunden sind eigentlich nicht unzufrieden, ne, weil der Flossbach von Storch Multiple Opportunities nicht ungewöhnlich viel kostet. Ja, also es ist vergleichbar mit anderen Fonds und von der Performance her ganz akzeptabel sind. Ne. Natürlich sieht der Kunde, der Anleger sieht nicht, dass er ja eigentlich entgangene Gewinne noch hat. Also er hätte gerne noch mehr verdienen mit dem Fonds, wenn er eben günstiger gewesen wäre. Aber so stark schmerzt das eben dem Einzelnen nicht. Deswegen können die das auch ohne weiteres weiterhin durchführen. Was schreibt hier der Domi? Das Video von Professor Walz habe ich gesehen, wie immer zu empfehlen, was er sagt. 25 Milliarden schreibt er jetzt auch, was das Volumen angeht. Ne? Und wenn man jetzt sich vorstellt, ist er schon riesig groß. Ein Fonds, der 5 Milliarden hat, der ist ja auch schon riesig groß. Und die haben praktisch jedes Jahr durch Kursgewinne und durch Zuflüsse im Fonds mehr Einnahmen. Ja, und das steht nicht mehr im Verhältnis zu den Ausgaben. Aber wer will da jetzt eingreifen? Wer will da von außen jetzt sagen, du musst dies oder das oder jenes tun? Es ist auch wieder ein Teil der freien Marktwirtschaft. Kann man so argumentieren zumindest. Bei mir war es dann noch so, da kam dann noch der Dr. Martin Bahr. Ich hatte ihn ja auch mal zum Interview bei mir. Hallo Thomas, an der Finanzindustrie lässt sich ja manches zu Recht kritisieren, aber von einem privatwirtschaftlich agierenden Unternehmen zu fordern, seine Preise zu reduzieren, nur weil es eben hohe Gewinne einfährt, halte ich für absolut unangemessen. Kennst du andere Unternehmen, auch außerhalb der Finanzindustrie, die deswegen jemals ihre Preise gesenkt haben? Ich finde es auch unsachlich, ein Unternehmen zu kritisieren, weil es Werbung macht oder sich Gebäude hinsetzt, solange das alles rein privat finanziert ist. Kern der Kritik sollte doch viel mehr sein, ob die angebotenen Leistungen angemessen sind, zum Beispiel ein Vergleich mit Arero oder FTSE All World. Ja, okay. Also das ist auch nachvollziehbar, was er sagt, ne, was er schreibt. Und ich finde es halt bloß nicht ganz so vergleichbar mit normalen anderen Produkten, wo man sagen kann, die stehen im Wettbewerb. Am Ende ist es halt für den einzelnen Anleger kaum zu erkennen, dass er hier eigentlich über die Maßen viel bezahlt. Und es wäre eben nicht mehr angemessen. Ne? Aber am Ende könnte Flossbach von Storch ja auch sagen, wir reduzieren unsere Kosten und schneiden dementsprechend besser ab in einem Vergleich mit beispielsweise dem Arero. Der Arero wäre vielleicht noch ein akzeptabler Vergleich, der FTSE All World wäre kein akzeptabler Vergleich mit dem Flossbach von Storch Multiple Opportunities, weil das ein Mischfonds ist. Also ich rede jetzt eigentlich vom Multiple Opportunities Fonds, der Mischfonds. Die haben auch nur andere, also ihr müsst immer einen vergleichbaren Benchmark finden. Und das ist die Diskussion am Ende. Ne? Und was man eben sieht, ist, dass es sehr, sehr kontrovers, sehr emotional diskutiert worden ist. Könnt ihr euch auch gerne mal anschauen, wenn ihr wollt. Und der Domi schreibt doch, ETF-Anbieter senken immer wieder die TER, weil da eben mehr Konkurrenzkampf ist. Weil man eben im ETF-Bereich besser vergleichen kann. Ja? Ich kann den einen MSCI World mit 5 anderen vergleichen, ja, und sehe halt jetzt, wenn ich jetzt ganz kritisch bin, schaue ich mir halt die an und gucke halt, welcher von diesen 5 MSCI Worlds haben jetzt einen Tick besser performt in den letzten 5 Jahren. Ja, da ist immer einer dabei, der war einen Tick besser. Und die Vergleichbarkeit ist halt viel höher. Und das ist auch das, was ich sage, das ist hier ein bisschen anders. Ne? Das schreibe ich nämlich hier. Das Missverhältnis jedoch zwischen absoluten Einnahmen und tatsächlichen Kosten muss riesig sein. Hier sollte man von außen mal bewerten, ob es das noch angemessen ist, und verweist da auf die BaFin. Okay, war vielleicht jetzt hier kein so passender Vergleich mit den zu hohen Provisionen von der Generali, ist ein ganz anderer Zusammenhang. Hätte ich da an der Stelle vielleicht lieber sein lassen sollen, aber egal. Ja, das war das Thema dieser heißen Diskussion. Und da muss ich noch eine Sache nochmal, weil ich sehe den Typ immer wieder, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde das so, also das ist so ein Wolf im Schafspelz, finde ich, weil er sich immer so super sympathisch irgendwie, na gut, geht zum Geschäft, ne, anbietet, ja, dieser Mike Hager, ja. Und jetzt hat er hier eine brandneue KI-Software, die angeblich jetzt eben passiv 100 Euro bis 2000 Euro pro Monat einbringt. Man muss natürlich nur bei ihm sich da jetzt melden und irgendein Seminar oder Coaching machen. Also diese Art, diese Ideen, wie man den Leuten immer wieder irgendwas unterjubelt, das ist erstaunlich. Und da geht es jetzt drum, das müsste man natürlich irgendwo mit ein bisschen Finanzbildung wissen. Es kann natürlich nicht sein, dass irgendeine KI-Software eine Art Geldautomat für dich darstellt. Also ich starte jetzt diese KI-Software und lass die eine Website produzieren und die verkauft ab sofort dann irgendwelche NFTs wahrscheinlich. Und ich verdiene passiv dann eben mein Geld. Also solche Dinge, die regen mich so auf. Ja, und der schaltet Werbung und Anzeigen ohne Ende. Ich sehe ihn halt dauernd. Deswegen, jetzt habe ich hier noch einen Artikel zu ihm gefunden. Die Kunstfigur Nullinge hat der in München lebende Comedian und Radiomoderator im Juli 2019 ad acta gelegt, um einen Schwerpunkt auf finanzielle Bildung, finanzielle Intelligenz und kreative Umsatzerhöhung zu legen. Also am ehesten noch die kreative Umsatzerhöhung. Sein Know-how gibt er unter anderem als Erfolgsmentor in Online-Kursen weiter. Also wenn ich so Artikel lese. Und er hat ein Buch über finanzielle Bildung geschrieben, das sich von den gängigen Werken dieses Genres unterscheidet. Geld allein ist auch eine Lösung, ist der Titel seines 240 Seiten Buches, in dem Mike Hager zeigt, dass Reichwerden kein Hexenwerk ist. Also wenn er hat wahrscheinlich rausgefunden, dass Reichwerden kein Hexenwerk ist, weil er mit so einem Quatsch den Leuten eben Geld aus der Tasche zieht. Ja, James schreibt, so sympathisch wie Fußpilz, der Hager ist eine Katastrophe, ja. Sein NFT-Kanal auf YouTube hat er wohl beendet. Ja, ich glaube, er ist wieder da. Wahrscheinlich braucht er jetzt nochmal Geld. Ne? Und jetzt kommt er halt mit der nächsten Idee, wie man jetzt vielleicht Leuten was verkauft. Am Ende geht Online-Marketing ja so. Man spürt so ein bisschen in die Leute hinein, was wollen die, was suchen die vielleicht. Ne? Und dann präsentiert man genau das, was die suchen. Ja, und versucht es irgendwie realistisch darzustellen und verkauft halt so mit dem geringsten Widerstand. Das ist meine Erklärung dafür. Man guckt, weil Online-Marketing-mäßig ist der schon auf dem neuesten Stand. Ne? Das heißt, der weiß genau, was die Leute vielleicht jetzt suchen. Und es gibt halt viele, die sind da ein bisschen naiv. Ja? Die glauben, es geht sowas. Ja, aber so, die bekommen halt Reichweite und die Aufmerksamkeit, weil Online-Marketing nun mal so funktioniert. Ja? Da können wir leider auch nichts auf die Schnelle dran ändern. Ja, dann jetzt nochmal letzter Aufruf, ja, und denkt auch dran, morgen am 2.4., das ist der Tag, an dem der FC Saarbrücken ins Pokalfinale einzieht, ja, unmittelbar nach unserem Livestream wird das passieren. Vorher reden wir mit dem Matthias Schmidt, ja, und ich freue mich ja schon sehr drauf, von seinem Kanal Finanzgeschichten, geht gern mal hin. Ich habe auch hier, warte mal kurz. Das hier will ich ihm morgen mal zeigen. Das ist nämlich eine Originalaktie und da will ich gerne mal wissen, was die wert ist. Ja? Weil er hat ja auch ein Wertpapierhaus, ja, wo man praktisch historische Aktien kaufen kann. Deswegen ist er da auch Experte für sowas. Und eben auch, wie gesagt, Experte für Finanzthemen und insbesondere, so habe ich ihn jetzt auch kennengelernt, für Einzelaktien und auch kleinere Einzelaktien, aktives Investieren, ja, also tatsächlich mal was anderes, wie das, was vielleicht jetzt die sagen, die halt sagen, man kann im Prinzip den Markt nicht schlagen, man passiv reicht aus. Ich glaube, er hat da eine andere Auffassung und das ist vollkommen legitim. Das ist auch sehr spannend, ja, finde ich interessant. Und da werden wir morgen natürlich dann drüber reden und ich hoffe, dass ihr da auch dabei seid. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Rest Feiertag, ja, Ostern ist dann bald vorbei und wir sehen uns dann morgen schon wieder live und zwar um 19 Uhr. Technisch scheint alles zu gehen, an mir liegt es dann schon mal hoffentlich morgen dann nicht, dass wir uns morgen live dann wieder sehen. Mache ich mich noch zum Abschluss groß. So, und dann sind wir auch schon für heute durch. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr heute dabei wart, dass ihr mich da nicht jetzt hängen habt lassen und hier auch schön mitdiskutiert habt. Und so macht Livestream auch viel mehr Spaß. Das nächste Mal wird es auch wieder früher angekündigt, dass dann auch diejenigen, die es nicht geschafft haben, heute live dabei sein können. Also macht's gut und ja, bis morgen schon. Tschüss.